Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt ist das Evangelium zum heutigen Sonntag Letare im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wie soll eine Gemeinde und Kirche aussehen, zu der wir gerne gehören möchten? Fragt man die jungen Leute, dann soll sie in erster Linie Spaß machen. Sie soll aufgeschlossen und modern sein, auf der Höhe der Zeit, attraktiv. Andere wünschen sich, dass sie konkrete Lebenshilfe bietet, dass sie Hoffnung und Freude, Zuversicht und Geborgenheit vermittelt. Vielen ist wichtig, dass man sich in der Kirche angenommen weiß, dass man Liebe untereinander erfährt. Und wenn es dazu noch Zeichen und Wunder gibt, dann wird sie sich kaum retten können vor Zulauf. So eine attraktive und erfolgreiche Kirche, wer würde sie sich nicht wünschen? Auch die Jünger Jesu hier hegen offensichtlich solche Erwartungen. Vor wenigen Tagen erst hatten sie miterlebt, wie Jesus den verstorbenen Lazarus auferweckt hatte. Danach waren sie mit ihm in Jerusalem eingezogen, wo man ihn wie einen König empfangen hatte. Die Leute sind begeistert von ihm und selbst seine Gegner stellen fest, alle Welt läuft ihm nach. Wie aufs Stichwort treten da Vertreter dieser Welt auf. Es sind griechisch sprechende Ausländer, die nicht zum erwählten Volk der Juden gehören. Auch sie möchten Jesus gerne sehen. Darum wenden sie sich an seine Vertrauten als die Leute, die ihn gut kennen. Das ist ja bis heute so geblieben, liebe Gemeinde. Wer Jesus kennenlernen will, der wendet sich zuerst an Leute, die ihn bereits gut kennen. Darum ist es gut, wenn wir im Gespräch mit ihm sind und mit ihm leben. Nur dann werden Suchende auch verlässliche Auskunft bei uns bekommen können. Philippus hier weiß sehr gut Bescheid. Er kennt nicht nur seinen Herrn, sondern auch die Ankündigungen der Propheten. Demnach beginnt die Heilszeit, wenn die Heidenvölker nach dem Messias fragen. Dann ist also jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem Gott seine Herrschaft über die Welt antreten wird. Das muss er gleich seinem Freund Andreas mitteilen. Und der geht auch gleich mit. Er muss doch hören, was Jesus dazu sagt. Herr, eine einmalige Gelegenheit, wenn die für deine Sache gewonnen werden. Sie werden in ihrem Land von dir erzählen. Jetzt kannst du deine Herrschaft antreten. Die Wanderjahre sind vorbei. Die Stunde, um deinen Thron in Besitz zu nehmen, ist da. Jesus bestätigt, dass es eine große Stunde für ihn ist. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Doch er hat dabei andere Gedanken als seine Jünger. Er spekuliert nicht auf Popularität und Erfolg. Er hält nicht Ausschau nach dem Jubel der Massen. Er beabsichtigt nicht, ein irdisches Königreich aufzurichten. Seine Stunde ist gekommen, aber sie wird nicht herbeigeführt dadurch, dass er von allen Seiten Zulauf erhält. In dem Moment, wo sein Ansehen seinen Höhepunkt erreicht hat, in dem Moment redet er davon, dass sein Weg zur Verherrlichung der des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes ist und damit der Weg der Lebenshingabe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ob wir da mitgehen wollen? Ob das die Kirche ist, zu der wir gerne gehören wollen? Für viele ist das jedenfalls eine Zumutung. Uns stört ja schon, wenn unsere Kirche als verstaubt, altertümlich und nicht mehr zeitgemäß gilt mit ihren Anschauungen. Wir wollen modern, aufgeschlossen und attraktiv erscheinen. Doch wenn Jesus auf Erfolg um jeden Preis gesetzt hätte, dann hätte er sich die Qual und Schande des Kreuzes erspart. Das Weizenkorn hätte dann seine Gestalt behalten und wäre unversehrt geblieben. Doch es hätte keine Frucht gebracht. Es hätte seine Bestimmung, die Gott ihm beigelegt hat, verfehlt. So ein Weizenkorn hätte für uns höchstens einen Wert als Anschauungsobjekt. Ebenso würde uns ein Jesus nichts nützen, der nur auf sich selbst und seinen Erfolg bedacht gewesen wäre. Denn dann müssten wir nach wie vor selber sehen, wie wir mit Gott ins Reine kommen, wie wir uns Anerkennung und Geltung, Geborgenheit und Sicherheit verschaffen können. Wir würden damit immerfort auf uns selbst bezogen bleiben, gierig nach Liebe und Glück und dabei untereinander ständig in Konkurrenz. Das Entsorgungsproblem unseres Lebens bliebe ungelöst. Wir würden unsere Schuld immer nur von einem zum anderen weiterschieben können, ohne ein Endlager zu haben, in dem sie wirklich nie mehr Schaden anrichten kann. Jesus weiß das. Und er will uns dem nicht preisgeben. Lieber gibt er seine Stellung als Gottes rechte Hand auf, verzichtet auf alle himmlischen Privilegien, auf die Unterstützung der einflussreichen Kreise und die Gefolgschaft der Massen. Und damit hat er zugleich seiner Kirche den Weg vorgegeben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, sagt er. Ihm geht es nicht um einen Fanclub, der ihn bei den großen Auftritten begleitet, sondern um eine Lebensgemeinschaft. Kirche, das sind die Leute, die rund um die Uhr mit ihm unterwegs sind, die auch dann an seiner Seite bleiben, wenn die Scheinwerfer ausgeschaltet und die Jubelgesänge verklungen sind, wenn es an die Arbeit geht und der eigene Einsatz gefordert ist. Kirche, das sind die Leute, die sich auch dann nicht verdrücken, wenn ihr Herr auf Verständnislosigkeit und Kopfschütteln trifft, wenn man ihm mit Häme und Anfeindungen begegnet, wenn der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes als unpopulär und unzeitgemäß erscheint, wenn die Hingabe an ihn die Hingabe des eigenen Lebens zur Folge hat. Wie sagt er doch? Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Das ist schon eine gewaltige Zumutung. Wer sich selber hasst, der wird doch lebensuntüchtig. Wie soll der einen anderen Menschen lieben können? Jesus sagt doch selbst, dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Gemeint sein kann also nicht, dass wir uns selbst verabscheuen sollten. Schließlich hat Gott uns geschaffen, uns Gaben und Fähigkeiten geschenkt, und der Psalmbeter bekennt im Blick darauf: Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Sein Leben hassen kann also nicht bedeuten, dass wir unser Ich ausradieren müssten. Was Jesus meint, wird klarer, wenn wir den ganzen Satz überblicken. Zwei Möglichkeiten stellt er da einander gegenüber: sein Leben hassen und sein Leben lieben. Damit spricht er zwei grundlegend verschiedene Lebensweisen an. Wer etwas liebt, der setzt sich mit ganzem Eifer dafür ein. Wer etwa seinen Sport in dieser Weise liebt, der widmet ihm jede freie Minute, sein ganzer Tagesablauf, seine Wochenenden, seine Ernährungsweise und seine Beziehungen zu anderen Menschen. Alles wird von dieser Liebe zum Sport bestimmt. Alles ordnet sich diesem wichtigsten Bereich seines Lebens unter. In diesem Sinne redet Jesus von der Liebe zum Leben. Wer sein Leben in dieser Weise liebt, für den ist es das höchste Gut. Alles andere muss ihm dazu dienen, dass dieses Gut bewahrt, gemehrt und gebessert wird. Damit bekommt alles, was mir zu einem guten Leben dient, ein ungeheures Gewicht. Mein Hobby zum Beispiel kann so für mich zu einer Sache werden, die mir das Leben erst lebenswert macht. Ein anderer Mensch kann so wichtig für mich werden, dass mir ein Leben ohne ihn sinnlos erscheint. Auch die Gesundheit bekommt dann einen unverhältnismäßig hohen Stellenwert. Das Wichtigste im Leben ist doch die Gesundheit, höre ich immer wieder. Wenn man sie darin mit anderen guten Gaben Gottes vergleicht, dann wird man das sicher so sagen können. Ist damit aber gemeint, dass mir nichts im Leben so wichtig ist wie meine Gesundheit, dann ist der Geber dieser Gabe aus dem Blick geraten. Dann wird die Gesundheit mir zum Gott. Und genau an dieser Stelle protestiert Jesus: Über alles soll uns die Verwirklichung unseres Lebens nicht gehen. Dieser Platz steht allein Gott zu. Nichts und niemand soll uns so konkurrenzlos wichtig sein wie er. Das meint Jesus, wenn er uns auffordert, unser Leben zu hassen. Wir sollen also unsere Wünsche und Bedürfnisse nicht immerzu in den Vordergrund stellen, sondern das, was uns Gott anvertraut hat an Zeit und Geld, an Fähigkeiten und Begabungen, auch an Grenzen und Schwächen, ihm zur Verfügung stellen. Nicht auf uns selbst fixiert sollen wir darin sein, sondern sie ihm und unseren Mitmenschen zur Verfügung stellen. Das, liebe Gemeinde, heißt Nachfolge. Auf diesem Weg der Hingabe an Gott und den Nächsten folgen wir den Spuren Jesu. Denn eben das war es ja, was sein Leben ausmachte, dass ihm nicht so wichtig war, wie dass Gott seine Freude an ihm haben konnte, dass er sich mit allem, was er hatte, Gott und seinen Mitmenschen zur Verfügung stellte, dass er nicht sein, sondern unser Leben suchte. All das schwingt mit, wenn Jesus vom Sterben des Weizenkorns spricht. Doch gerade durch dieses Sterben und nur so bringt es viel Frucht. Aus dem einen Christus wurden viele Christen, Menschen, die durch seine Lebenshingabe wieder Zugang zu Gott haben, die sich mit allem an ihn wenden dürfen. Dieses Vorrecht sollen wir nun aber auch in Anspruch nehmen und entsprechend leben. Also nicht so, dass wir unser Leben über alles lieben und mit allen Mitteln versuchen, das Beste für uns herauszuholen. Kirche, das sind vielmehr die Leute, denen Gott so konkurrenzlos wichtig ist, dass sie alles für ihn drangeben würden. So gilt, was Jesus vom Sterben des Weizenkorns sagt, auch für sie. Frucht bringen und wachsen wird die Kirche nur, indem sie sich wie ihr Herr aussehen lässt. Das heißt nicht, dass wir uns nun auch für die Menschheit kreuzigen lassen sollen. Aber es heißt, dass wir bereit sein sollen, um Gottes Willen als unmodern und unzeitgemäß zu erscheinen, Ablehnung und Widerstand wegen der Treue zu ihm und seinem Wort auf uns zu nehmen. Das muss nicht Freudlosigkeit und ständige Entsagung bedeuten. Die Bereitschaft, sich aussehen zu lassen, wird vielmehr die Freiheit einschließen, souverän mit Menschen und Dingen umzugehen und sich nicht von ihnen in Besitz nehmen zu lassen. Sie wird uns auch nicht zu Sklaven von Erfolg und Ansehen machen, sondern uns die Gelassenheit und ruhige Gewissheit vermitteln, von Gott anerkannt und geliebt zu sein. Eine solche Kirche wird vielleicht nicht immer Spaß machen, aber sie wird glücklich machen für Zeit und Ewigkeit. Sie wird Annahme und Geborgenheit, Trost und Zuversicht vermitteln. Vielleicht erscheint eine solche Kirche vordergründig auch nicht als besonders attraktiv. Doch bei ihr wird, um Gottes Willen, die Frucht nicht ausbleiben und sie wird von Gott geehrt werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg. Musik.